Ja, da sind wir mit ruhigen Bewegungen sozusagen angelandet. Und wer unter dem Lied das Kleingedruckte gelesen hat, der hat festgestellt, das ist nach einem Marienlied gedichtet. Maria ist dieses Schiff, was den Sohn Gottes trägt. Und damit sind wir eigentlich auch unmittelbar beim Thema der heutigen Predigt. Und so wünsche ich euch Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Gott kommt. Gott kommt. Das bedeutet Advent. Und alle Verheißungen haben diese eine Zielrichtung. Gott kommt zu den Seinen. Advent. Aber wie? Wie kommt Gott zur Welt? Wie wird Gott auf Erden gegenwärtig? Wie wurde Gott Mensch? Wie wurde er einer von uns? Die Antwort lautet: Gott wurde Mensch in einem Menschen und durch einen Menschen, durch Maria. Und insofern müssen auch wir Evangelischen, ob es uns passt oder nicht, von Maria reden, der Mutter des Herrn. Maria brachte den ewigen Gottessohn nicht einfach irgendwie so als Fremdkörper zur Welt. Sie trug ihn, den Mensch werdenden Gottessohn, ganze 9 Monate lang unter ihrem Herzen. Maria war leibhaft eingebunden in das Kommen Gottes zur Welt. Die Krippe von Bethlehem, die hat eine Vorgeschichte, die mit dem Wunder von Nazareth einsetzt. Und das Wunder von Nazareth lautet: Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Nicht ohne die passive Beteiligung eines Menschen, eben von Maria. Die Menschwerdung Gottes ist nämlich nicht irgendeine schöne Idee, die sich mal irgendwelche Theologen ausgedacht haben. Die Menschwerdung Gottes, die war ein einzigartiges Geschehen göttlicher Kraftwirkung in unserer Menschenwelt. Und hören wir dazu jetzt auf das Evangelium für den heutigen 4. Advent. Dieses Evangelium steht bei Lukas im 1. Kapitel und ich lese uns das ganze Evangelium, ist ziemlich lang, die Verse 26 bis 56. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn schwanger und steht jetzt schon im 6. Monat, sie, die man unfruchtbar nennt. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. Maria aber machte sich in jenen Tagen auf und wanderte eilends in das Bergland nach einer Stadt in Juda. Dort trat sie in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Da begab es sich, als Elisabeth den Gruß der Maria vernahm, da bewegte sich das Kind lebhaft in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und brach mit lauter Stimme in die Worte aus: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Doch woher wird mir die Ehre zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes mir ins Ohr drang, bewegte sich das Kind vor Freude lebhaft in meinem Leibe. O selig die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. Darauf sprach Maria: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil der Allmächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name, und sein Erbarmen wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm, er zerstreut, die da arrogant sind in ihres Herzens Sinn. Er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern, doch Reiche lässt er leer ausgehen. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria blieb dann etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte hierauf in ihr Haus zurück. Soweit das Evangelium für diesen 4. Advent. Und ja, im 1. Kapitel seiner 2-bändigen Geschichte des Evangeliums führt Lukas uns heran bis an die Geschehnisse der Heiligen Nacht, derer wir ja alljährlich zu Weihnachten dann gedenken. Lukas 1, das sind samt und sonders Adventstexte. Ihr Inhalt ist das Kommen Gottes zur Welt. Und mit der Art seiner Darstellung zeigt Lukas, dass die Geburt Jesu Christi aus der Jungfrau Maria als konsequente Fortschreibung der Geschichte Gottes mit seinem Volk verstanden werden will. Darum die unendlich vielen Bezüge zur Heiligen Schrift Israels, unserem sogenannten Alten Testament. Und ich habe deswegen bewusst mal diese Verweise drin stehen lassen, hier im Bibeltext. Es gibt im Grunde noch viel, viel mehr. Dieser ganze Text ist reich gesättigt von alttestamentlichen Zitaten und Anspielungen. Fortschreibung der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Darum auch der Beginn der Vorgeschichte im Tempel von Jerusalem, beim Priester Zacharias. Im Tempel, dort, wo Gott wohnt. Fortschreibung der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und darum auch die Verankerung Jesu im priesterlichen und königlichen Kontext der Sippen von Maria und Josef. Lukas nimmt uns mit hinein in die Erfüllung einer großen Zahl von Verheißungen und Verheißungssplittern aus der wechselhaften Geschichte des Volkes Gottes, die hier mit Lukas 1 sozusagen neu durchstartet. Und auffällig und bezeichnend für Gottes Geschichtsschreibung ist, dass es sich im Verborgenen und im Unscheinbaren vollzieht. Wenn wir sozusagen den Kontext noch weiter lesen würden, das ist vielen von euch ja bekannt, dann stoßen wir auf so Typen wie König Herodes oder Kaiser Augustus oder den Statthalter Quirinius. Aber alle diese mehr oder weniger bedeutenden Personen der Weltgeschichte sind im Grunde nur Statisten. Und ich sehe hier einen zukünftigen Herodes gerade in der ersten Reihe sitzen. Ich weiß nicht, ob du beim Krippenspiel was zu sagen hast, aber eigentlich hast du in der Geschichte Gottes nichts zu sagen. da bist du nur Statist. Lukas erwähnt diese Statisten nur, um das Handeln Gottes in Raum und Zeit zu verorten. Eine eigene Bedeutung haben diese großen Männer der Weltgeschichte. Große Frauen gibt es auch, aber die werden hier nicht erwähnt. Eigene Bedeutung haben die nicht. Denn Gott handelt nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Er handelt im Verborgenen und im Unscheinbaren, abseits der Machtzentren dieser Welt. Und weder von Elisabeth aus Juda noch von Maria aus Nazareth wüssten wir heute etwas, wenn nicht Gott an ihnen gehandelt hätte. Sie hätten es sonst nicht in das Buch der großen Frauen der Weltgeschichte geschafft. Aber so, weil Gott an ihnen gehandelt hat, wurden sie zu bedeutenden Personen der Heilsgeschichte. Elisabeth und Maria, bedeutende Personen der Heilsgeschichte. Ihre Bedeutung liegt im Handeln Gottes an ihnen. Und so ist es übrigens auch bei uns. Alles, was in unserem Leben wirklich an Bedeutung ist, das ist das, was Gott an uns getan hat. Das gibt uns unsere Bedeutung. Und diese beiden Frauen, Elisabeth und Maria, die laufen übrigens den Männern auch den Rang ab. Das muss man hier mal ganz klar festhalten. Gott handelt und er verzichtet dabei völlig auf das sogenannte starke Geschlecht. Der einzige Mann, der in dieser ganzen Vorgeschichte überhaupt eine Rolle spielt, nämlich Zacharias, der glänzt mit zweifelhaftem Glanz, nämlich er glänzt durch Unglauben und er glänzt durch vorübergehende Sprachlosigkeit. Reden tun andere. Das Sagen haben in der Zwischenzeit andere. Der Engel Gabriel und die beiden Frauen Elisabeth und Maria. In ihren Worten wird uns gesagt, wie Gott uns zu gut gehandelt hat und wer er ist. Gottes Handeln für uns verdichtet sich in Maria von Nazareth. Und Maria ist damit zweierlei. Sie ist auf der einen Seite heilsgeschichtliche Person und auf der anderen Seite Glaubensvorbild. Und so, in dieser Doppelfunktion sozusagen, steht sie uns hier vor Augen. An Maria und in Maria erfüllt sich, was Gott durch seine Propheten dem Volk Israel zu verschiedenen Zeiten angedeutet hatte. Sie bringt den ewigen Gottessohn zur Welt, in dem und als der Schöpfer des Himmels und der Erde zum Heil seines Volkes und zum Heil der ganzen Welt handelt. Was wissen wir von Maria? Sie ist eine junge Frau von vielleicht 15 Jahren und damit nach damaligen Gegebenheiten im heiratsfähigen Alter. Rechtsverbindlich, aber noch nicht tatsächlich, ist sie bereits an einen Mann namens Josef gebunden. Und wie ihr zukünftiger Mann, so lebt auch Maria in Nazareth, einem Städtchen im südlichen Untergaliläa, etwa 120 Kilometer nördlich von Jerusalem. Wenn man bei Google Maps mal guckt, man kann jetzt nicht so den direkten Weg gehen, aber ungefähr 30 Stunden Fußweg ist das. Ist zu schaffen, zumindest nach damaligen Gegebenheiten. Wir lesen ja davon, dass Maria das auf jeden Fall sogar im schwangeren Zustand schafft, mehrfach sogar. Nazareth, ein kleines Städtchen. Und genau hier tritt der Engel Gabriel in ihr Leben und macht sie sozusagen zur Erfüllungsgehilfin Gottes. Maria, die Erfüllungsgehilfin Gottes. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und wirst einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben, und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen, und sein Königtum wird kein Ende haben. Mit diesem Engelswort nimmt Gott die Maria in Beschlag. Er beruft sie und nimmt sie in Dienst. In Maria und durch Maria hindurch wird Gott sein Werk beginnen, das er sich vor Urzeiten vorgenommen hat. An Maria und in Maria wird sich das Wunder aller Wunder vollziehen, dass der heilige und erhabene Gott als Mensch unter Menschen in Erscheinung tritt, dass das Wort Fleisch wird und unter unseresgleichen wohnt. Und es ist verständlich, dass diese göttliche Berufung bei Maria sozusagen auf Rückfragen stößt. Wie soll das möglich sein, dass ich schwanger werde, dass ich ein Kind bekomme? Ich weiß doch von keinem Manne. Also sprich, ich hatte nie Geschlechtsverkehr. Wie soll das gehen? Und der Einwand ist menschlich begreiflich und zugleich ist er auch typisch. Schon keiner der von Gott berufenen Propheten hat jemals ohne zu zögern in Gottes Berufung eingestimmt. Können wir nachlesen bei Jesaja, bei Jeremia, bei anderen Propheten. Die hatten alle immer irgendwie sozusagen was auszusetzen oder was zurückzufragen. Ja, ist ja verständlich, ist doch völlig klar. Zu groß und zu wunderbar und oft genug auch zu beängstigend ist es, wenn Gott einen Menschen in seinen Dienst beruft. Es ist ja keine Lappalie, im Namen Gottes sein Wort dem Volk zu verkünden. Es ist ja keine Lappalie, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Es ist ja nicht irgendwie was Alltägliches, wie irgendwo bei Netto einkaufen gehen. Gott weiß das und er kennt uns. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und so überfährt Gott auch Maria nicht einfach. Vielmehr lässt er sie in väterlicher Güte wissen, was er an ihr tun wird. Gott zwingt Maria nicht wie so ein Diktator. Vielmehr bezwingt er ihre Unsicherheit mit väterlichem Zureden. Und so, auf dem Weg der Vaterliebe, so kommt Gott zu seinem Ziel. Und auch das ist bei uns nicht anders. Und Maria, sie erscheint uns hier in dreifacher Hinsicht sozusagen als Urbild oder Vorbild des Glaubens. Maria ist von Gott begnadet. Sie glaubt seinem Wort und sie betet ihn begeistert an. Das Erste, was von Gott her über Maria ausgesprochen wird, das finden wir im Wort des Engels. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria ist begnadet. Sie ist von Gott mit Gnade beschenkt. Durch den Engel Gabriel lässt Gott ihr ausrichten, dass er auch ihr Gott und Vater ist, dass er sie freundlich ansieht und ihr freundlich zugewandt ist. Und richtig bemerkt der Reformator Johannes Calvin, die Worte, du hast Gnade bei Gott gefunden, bedeuten, du hast einen gnädigen Gott. Wir finden ja nicht Gnade, weil wir sie suchen, sondern weil sie uns frei und umsonst dargereicht ist. Und überwältigt von dem Wunder der göttlichen Gnade, die ihr zuteil wird, weiß Maria gar nicht so recht, wie ihr geschieht. Was sie hört und vom Engel erfährt, das ist viel zu aufregend und zu wunderbar, um regungslos hingenommen zu werden. Und gerade darin erweist sich Maria als echtes Mitglied ihres Volkes, als echte Israelitin, als wahre Magd des Herrn. Maria nimmt das Wort Gottes nicht kühl zur Kenntnis. Jo, schön. Sie weist sich eingebunden und aufgehoben in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und ganz ehrlich, ich würde mir manchmal auch wünschen, dass wir dieses Wort Gottes, was uns zuteil wird, diese Gnade nicht einfach nur kühl zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, danke dafür, schön. Nächster Punkt. Maria lebt in den alten Verheißungen Gottes und sie will erfassen, was Gott ihr jetzt zu sagen hat. Maria weiß, dass bei Gott Wort und Sache ein und dasselbe ist. Das sind nicht zwei Dinge, hier das Wort und da die Sache. Nein, das ist bei Gott immer dasselbe. Aus den Psalmen und aus den Propheten weiß Maria, dass Gott tut, was er sagt und sagt, was er tut. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. So hat Maria als fromme Israelitin immer wieder Psalm 33 gebetet, wo das steht. Oder aus Jesaja 55, Vers 11 wusste sie, wie Gott sagt, das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es aussende. Und diesem göttlichen Worthandeln überlässt Maria sich ganz getrost. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Ich bin eine Israelitin. Ich gehöre zu Gottes auserwähltem Volk. Ich bin eine Magd des Herrn. Und deswegen, mir geschehe nach deinem Wort. Hierzu noch einmal Calvin. Er schreibt, von der Kraft Gottes durchdrungen, folgt Maria nicht nur willig, wohin er ruft, sondern sie nimmt auch seine Verheißung gläubig an. So wartet sie nicht nur still auf die Erfüllung, sondern sie wünscht sie sich vielmehr sehnlichst herbei. Sie will, dass das geschieht, was Gott ihr zugesagt hat. Und so lasst auch uns immer wieder beten. Ja, Herr, komm, Maranatha. Die Verheißung Gottes, die sollen und dürfen wir uns aneignen. Und wie Maria nicht nur einfach still warten, ja, wird schon irgendwann, wenn es ihm passt, sondern wirklich darum beten, darum flehen. Herr, verwirkliche deine Verheißungen. Komm, komm bald. Und mit dieser Gottesverheißung im Herzen macht die schwangere Maria sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Diese Reise beweist, dass Marias Glaube kein Augenblicksglaube war. Der Engel verschwand vor ihren Augen, aber die Verheißung Gottes verflüchtigte sich nicht. Sie hatte sich tief ihrem Sinn eingeprägt. Und dementsprechend ist das Zweite, was von Gott her über Maria ausgesprochen wird, die vom Heiligen Geist inspirierte Seligpreisung durch Elisabeth. O selig die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. In der Tat, Maria hat geglaubt, was der Engel ihr im Auftrag Gottes ausrichtete. Und zwar nicht nur das, was sie persönlich betraf, sondern auch das, was Elisabeth betraf. Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn schwanger und steht jetzt schon im 6. Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt. Sie, die man unfruchtbar nennt. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Der Glaube findet sich nicht ab mit dem, was uns Menschen möglich oder eben auch unmöglich ist. Der Glaube überblendet das, was man sagt. Man sagte, sie sei unfruchtbar. Mann, das ist der schlimmste aller Götzen. Mann, diese drei furchtbaren Worte. Mann sagt, du kannst nichts, du bist nichts. Was auch immer Mann so sagt. Aber was Mann sagt, das hat vor Gottes kraftvoller Wortwirklichkeit keinen Bestand. Und auch das können wir hier von Maria lernen. Sie kannte Elisabeth ja. Sie wusste ja, war eine Verwandte, was Mann so sagte. Und jetzt hört sie übrigens, Elisabeth ist schwanger. Und da bricht sie auf und sagt, ja, da muss ich doch meine Verwandte besuchen. Wer glaubt, gibt Gott Recht. Wer glaubt, lässt sich von Gott gesagt sein, was Sache ist und eben nicht von diesem furchtbaren Allerwelts Mann. Manchmal sagt man auch ein Wir, ja, anstelle eines Mann, ist egal, aber wer glaubt, der lässt sich von Gott gesagt sein, was wirklich Sache ist. Wer glaubt, nimmt Gott ernster als alles andere. Ernster als die Welt, ernster als die eigenen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, ernster als die eigenen Vorzüge und auch ernster als die eigenen Unzulänglichkeiten, ernster als jeden Zweifel und Widerstand, letztlich ernster als sich selbst. Der Glaube nimmt sich selbst nicht so ernst, er nimmt Gott ernst. Und aus solchem Glauben und in diesem Glauben erwächst schließlich wahre Anbetung. Gottgewirkter Glaube drängt stets zum Gotteslob. Maria, die begnadete Magd und Mutter des Herrn, steht schließlich als begeisterte Anbeterin des Herrn vor uns. Überwältigt von Gottes Zuwendung zu ihr, geht es Maria gerade nicht um sich selber, sondern allein um Gott und sein mächtiges Handeln an ihr. Sie betet den Vater an im Geist und in der Wahrheit. Solche Anbeter will Gott haben. Und da fängt sie an. Meine Seele erhebt den Herrn. Nicht ich erhebe den Herrn, sondern meine Seele erhebt den Herrn. Schon diese Formulierung zeigt, dass Maria ihren Lobpreis nicht irgendwie plant, sondern dass er sie überkommt. Maria wird zum Gotteslob animiert. Meine Seele, anima mea auf Latein. Maria wird zum Gotteslob animiert. Beseelt von Gottes Gnade beginnt Marias Seele unversehens zu singen und zu jubeln und zu jauchzen. Mit jugendlicher Leichtigkeit preist Maria ganz unbekümmert und selbstvergessen die Großtaten Gottes in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Maria rühmt sich weder ihrer Würdigkeit noch ihrer Niedrigkeit. Manchmal glauben wir ja, wir dürfen ja nicht sozusagen uns sozusagen ins Zentrum stellen, aber wir dürfen unsere Demut betonen. Und auch hier, Maria ist demütig, deswegen hat Gott. Nein, Maria rühmt sich weder ihrer Würdigkeit, ihres Gewürdigtseins, noch ihrer Niedrigkeit. Erwähnenswert ist ihr allein die Tatsache, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit gnädig angesehen hat. Übrigens, dieses Wort begegnet mir immer wieder, dass Gott einen Menschen ansieht. Das wird im nächsten Jahr die Jahreslosung sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch eine Frau, die angesehen wurde von Gott, Hagar, der man richtig übel mitgespielt hatte im Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das erwähnt Maria hier. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Du hast Großes an mir getan. Und dadurch, gerade dadurch hat Gott zugleich bewahrheitet, was er den Vätern verheißen hat, dem Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria lebt und lobt nach dem Motto des Apostels Paulus: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich komme zum Schluss. Keiner von uns ist Maria, auch wenn er oder sie in dem Falle so heißen mag. Aber was an dieser Maria von Nazareth geschehen ist, das bleibt einzigartig. Nur Maria ist wahrhaftig die Mutter des Herrn. Gott wurde nur einmal Mensch, eben in und durch Maria, in und als Jesus von Nazareth. Und doch hat Gott auch an uns Großes getan. Auch an uns, die wir auf Christus getauft sind und ihn als unseren Herrn und Gott bekennen, hat Gott ein Wunder getan, nämlich das Wunder der Neugeburt. Auch uns hat der Heilige Geist überschattet und uns so zu Kindern Gottes gemacht. Und davon spricht jener alte urchristliche Hymnus aus Johannes 1, der das Wunder der Weihnacht besingt. Und deswegen möchte ich dann hier im Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag über diesen Hymnus aus Johannes 1 mit euch nachdenken. Dort heißt es in Johannes 1, das ewige, gottgleiche Wort, Jesus Christus, kam in sein Eigentum. Und so viele ihn empfingen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, und jetzt bitte unbedingt den Vers bis zum Ende lesen. Die meisten hören hier auf. Der Satz geht aber weiter. Also Gott, beziehungsweise der Sohn Gottes, gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist wahrer Glaube, aus Gott geboren zu sein. Und das ist Gnade. Und als die, denen diese Gnade widerfahren ist, dürfen wir einstimmen in den Lobgesang der Maria. Als die, denen diese Gnade widerfahren ist, dürfen wir uns auch am Tisch des Herrn einfinden. Und so lasst uns jetzt Gott loben, tatsächlich mit einem Lied, das diesen Lobgesang der Maria vertont hat: Meine Seele erhebt den Herrn.